Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Angela Gutzeit. Eine dystopische Welt nach dem klimatischen Kollaps. Das ist das Setting von Ben Smiths Romandebüt »Dahinter das offene Meer«. Dazu kommen wir später, denn zunächst soll es um diese erfreuliche Nachricht gehen. Die Dichterin Elke Erb erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Das gab heute die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekannt. Geboren wurde Elke Erb 1938 in der Eifel. Ab 1949 lebte sie in der DDR. Sie schuf ein Werk, das vor allen Dingen Lyrik, Kurzprosa, Übersetzungen und Nachdichtungen umfasst und in Ost und West gleichermaßen beachtet wurde und Einfluss ausübte. In ihrer eigenwilligen, lakonischen Art sprach Elke Erb im vergangenen Jahr bei uns im Deutschlandfunk über den Prozess des Gedichteschreibens folgendermaßen.
Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben Sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse. Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mache doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Das ist wie eine Novelle erfinden, nur in großer Kürze. Gingen einst miteinander spazieren, wie so ein Esel und ein Hahn. Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie. Sie ist nicht ein bisschen willkürlich. Es ist von selbst so.
Elke Erb, es entsteht von selbst so, sagte sie gerade zum Schluss über das Literaturkonzept, das hinter dieser Aussage von Elke Erb steckt. Unter anderem darüber habe ich mit dem Literaturkritiker Michael Braun vor der Sendung gesprochen. Zu Beginn die Frage, warum kommt diese Auszeichnung eigentlich so spät? Die mittlerweile 82-jährige Elke Erb hat schließlich Generationen von Lyrikerinnen und Lyrikern beeinflusst und geprägt. Das vermerkt ja auch die Büchnerpreisjury in ihrer Begründung. Vielleicht liegt der Grund ja genau darin, nämlich dass Elke Erb eine Dichterin für die Poeten ist, wie der Tagesspiegel einmal schrieb, aber weniger eine fürs Publikum?
Also erst einmal darf man sagen, die Akademie kommt ja gerne manchmal zu spät mit ihrer Entscheidung und natürlich ist die Entscheidung für Elke Erb auch überfällig. Sie hätte auch schon vor 10 oder vor 20 Jahren ergehen können. Aber wir dürfen uns erstmal freuen, dass nämlich eine Dichterin ausgezeichnet wird, die ihr Schreibleben lang dafür gesorgt hat, für produktive Unruhe in der Poesie. In wunderbarer Weise hat sie für die Störung der poetischen Verhältnisse gesorgt, für das Aufsprengen und Überschreiten von Grenzen, für die Aufkündigung von lyrischen Konventionen. Und sie hat ja mal den schönen Satz gesagt, ich bin außerhalb der Form. Die Menschheit geht mit mir ein Risiko ein. Ja, das ist natürlich sehr schön gesagt. Und dadurch, dass sie nämlich sich außerhalb von konventionellen Formen gestellt hat, hat vielleicht auch, wie Sie es ja eben sagten, das Publikum nicht ganz so leicht zu ihr gefunden. Aber es ist erstmal wichtig, dass so jemand, eine Autorin wie Elke Erb, die über ein halbes Jahrhundert lang schon eben für diese produktive Unruhe gesorgt hat, für unglaubliche neue Bildfindungen, Ideen, neuen Poetiken, einer offenen Poetik eben dafür gesorgt hat, dass wir mal wieder auf die Poesie schauen.
Auf die produktive Unruhe kommen wir gleich noch mal genauer zu sprechen. Elke Erbs Literatur spielte zu DDR-Zeiten eine wichtige Rolle. Sie übte aber auch Einfluss auf den Westen aus. Blicken wir zunächst einmal zurück. Sie kam mit 11 Jahren in die DDR. Daran ist wohl ihr Vater beteiligt. Ihr Vater war ein marxistischer Literaturtheoretiker. Sie heiratete später den Schriftsteller Adolf Endler, war mit ihm 10 Jahre lang verheiratet, arbeitete zunächst beim Mitteldeutschen Verlag und lebte unter anderem von Übersetzungen, ich glaube unter anderem aus dem Russischen. Als sie 1975 ihren ersten Band mit dem Titel Gutachten Poesie und Prosa im Aufbau Verlag veröffentlichte, galt sie eigentlich schon als regimekritisch. Woran lag das denn?
Ja, Sie haben ja schon gesagt, Elke Erb hat ursprünglich als Lektorin gearbeitet beim Mitteldeutschen Verlag. Das war ja schon Anfang der 60er Jahre, 1963. Und sie hat in dieser Zeit als Lektorin auch schon Dichter kennengelernt, die selber, wie sie dann ja später auch, eine Neigung zur poetischen Renitenz hatten. Adolf Endler zum Beispiel oder Heinz Tschechowski oder Karl Mickel. Später dann in Wujke, in einem sorbischen Dorf in der Lausitz, das war dann, wo sie sich eben mit diesen Autoren traf, eine Art Stützpunkt poetischer Aufsässigkeit. Dort haben diese Poeten, Adolf Endler, mit dem sie ein Jahrzehnt lang verheiratet war, auch so eine Art Poesie der Aufsässigkeit mit ja, Sprachen und Formen entwickelt, die sich den ideologischen Sprachregelungen des SED-Staats von Anfang an widersetzt hatten. Und auch ihr erster Band, der dann 1975 erschien, wurde entsprechend skeptisch beäugt von den Kulturpolitikern des Staates.
Das heißt auch, sie hatte dann nicht so viele Veröffentlichungsmöglichkeiten. Der Lyrik- und Erzählband Einer schreit nicht war 1980 ihre erste Veröffentlichung, wenn ich richtig orientiert bin, in der Bundesrepublik bei Wagenbach. Es folgte der Band Vexierbild 1983. Man muss aber unbedingt auch erwähnen Kastanienallee 1987 erschienen in der DDR, 1988 in der BRD. Und damit einher ging ein ästhetischer Wandel bei ihr, den sie selbst als prozessuale Schreibweise bezeichnet. Und auch die Büchnerpreisjury weist ja darauf hin, auf Elke Erbs prozessuale und erforschende Schreibweise. Was steckt denn hinter diesem Konzept, Michael Braun, und wie ist es überhaupt zu verstehen?
Ja, prozessuales Schreiben. Wenn man das so sich anschaut, kann man da auf den Gedanken kommen, und so ist es, glaube ich, auch gemeint, dass Schreiben nicht irgendeinen Fixpunkt, eine endgültige Gestalt vielleicht überhaupt erreichen kann. Elke Erb hat mal gesagt, mir wurde klar, dass die lineare Schreibweise den Zusammenhang im Bewusstsein gar nicht wiedergeben kann. Und was sie dann als prozessuales Schreiben entwickelt hat, das besteht einfach darin, dass ihre Gedichte sehr stark immer wieder Bezug nehmen auf Tagebuchnotizen, die sie über die Jahrzehnte ihres Lebens angefertigt hat, auf Lektürenotizen. Und diese Notizen werden gerne von ihr in eine neue, assoziativ strukturierte Ordnung gebracht, ohne dass der Text eine endgültige Formgestalt bekommt. Das heißt, das Schreiben wird immer in Bewegung gehalten, das Gedicht immer offen gehalten. Das ist einer ihrer Grundintentionen.
Das hat ja wohl auch was zu tun mit der Würdigung zum Preis der Literaturhäuser 2011, denke ich. Da wurde ja Elke Erbs Werk als lebenslanges Tagebuch, Sie hatten es eben auch schon angesprochen, beschrieben, in dem eben das Artifiziellste sich als das Alltäglichste offenbart. Es hört sich jetzt ein bisschen geschraubt an, aber das geht wohl in diese Richtung.
Das geht in diese Richtung. 1987 hat der wahrscheinlich bis heute berühmteste Gedichtband von Elke Erb, Kastanienallee, da kam die Formulierung vor vom Naturwunder-Wortspiel. Das ist etwas, was Elke Erb ihr Leben lang umgetrieben hat. Das Naturwunder-Wortspiel, die Befragung der Sprachzeichen selber, um darin vielleicht so etwas zu entdecken, eine rebellische Struktur, eine rebellische Energie, die in den Sprachzeichen vielleicht selber zu mobilisieren wäre. Ein Aufstand der Sprachzeichen, den sie immer gern versucht hat zu entfesseln. Womit sie berühmt geworden ist, war ja eigentlich eine Anthologie 1985, die sie damals zusammen mit Sascha Anderson herausgegeben hat. Berührung ist nur eine Randerscheinung. Und das war spektakulär, als das 1985 konnte das Buch nur im Westen erscheinen, bei Kiepenheuer und Witsch. Und da waren quasi fast nur Autoren versammelt und Autorinnen, die ja von der Staatssicherheit oder von den Kulturpolitikern der DDR sehr, sehr misstrauisch beäugt wurden. Autoren wie Bert Papenfuß, Uwe Kolbe, Michael Wüstefeld, Lutz Rathenow, Stefan Döring, Leonard Lorek. Die sogenannte Prenzlauer Berg Connection hat sich hier artikuliert und den Kulturpolitikern hat das damals überhaupt nicht gefallen.
Sie hat trotzdem die DDR nicht verlassen. Warum nicht?
Ja, es war ihr Schreibort. Ich sprach ja schon von Wuschke in der Lausitz, der Stützpunkt der poetischen Aufsässigkeit, den sie quasi in den Sommermonaten immer wieder aufsucht bis heute. Und Berlin, Prenzlauer Berg, der andere Stützpunkt, mit dem es einfach sie versucht hat, halt ein anderes Sprechen, ein anderes Schreiben, ein aufsässiges Schreiben innerhalb der DDR zu verwirklichen.
Man kann aber sagen, sie blieb kompromisslos.
Sie ist kompromisslos geblieben und eigentlich auch bis zum heutigen Tag, weil auch heute haben ja viele Leserinnen und Leser erstmal eine Art Verblüffung, wenn sie diese Texte sehen, weil sie einfach die Grenzen zwischen Tagebuchnotat und Gedicht oft auch aufsprengt. Das ist bis heute so geblieben.
Elke Erb unterzog ihr Werk und ihr Schreiben nach der Wende einer schonungslosen Selbstbefragung. Mit welchen Konsequenzen?
Also Elke Erb selbst hat ja gesagt, viele behaupten, sie sei in ihrem Werk umgänglicher geworden. Das ist eine seltsame Beschreibung. Sie hat vielleicht sich auch mal angeschaut, was ist aus diesen Autorinnen und Autoren geworden, die in dieser Anthologie von 1985 versammelt waren. Da gab es ja dann später einige der dort versammelten Autoren wie Sascha Andersson und Rainer Schetlinski, auf die der Stasi-Verdacht selber fiel. Ja, klar, auch das hat sie sich angeschaut, aber nicht unter ideologischen Vorzeichen oder unter politisch-normativen Einstellungen, sondern immer wieder angeschaut, was haben denn die Dichter und Dichterinnen auch nach 1989 an ja, immanenter poetischer Aufsässigkeit zu bieten. Und auch sich selber hat sie natürlich diese Fragen gestellt. Wenn man aber ihre Texte anschaut, von ihrem frühen Werk aus den 70er Jahren bis heute, der letzte Gedichtband ist 2019 erschienen, Gedichtverdacht, da ist sie sich selber in ihrer Befragungsintensität von Sprachzeichen treu geblieben.
Elke Erb wird ja immer als Aufklärerin bezeichnet, auch jetzt in der Jurybegründung zum Büchnerpreis. Ist das jetzt eher ästhetisch oder politisch zu verstehen oder beides?
Das ist, glaube ich, in erster Linie ästhetisch zu verstehen. Es ist ihr einfach ihre unglaubliche Neugier, ihre Wachheit, ihre helle Neugier auf die Welt, ihre Neugier auf das, was Sprache vermag. Das ist, glaube ich, dieser Impuls wird von der Akademie hier so gewürdigt als aufklärerisch.
Abschließende Frage. Sie sagten in unserem kurzen Vorgespräch, die neue Büchner-Preisträgerin Elke Erb, die Sie ja auch übrigens persönlich kennen, sei einmal von Ihrem Kollegen Volker Braun als Flip-Out-Elke bezeichnet worden. Was bedeutet das denn?
Das war natürlich als Kompliment gemeint. Flip-Out-Elke. Das meinte ja diese unberechenbare Aufsässigkeit unserer Büchner-Preisträgerin. Das war als Kompliment gemeint und später hat ein Kollege von Volker Braun, Bert Papenfuß, noch hinzugefügt, Elke Erb war, ist und bleibt ausgeflippt, dem Teufel sei es gedankt. Auch das ist ein schönes Kompliment.
Michael Braun, die Dichterin Elke Erb, erhält den diesjährigen mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis. In der Bibliothek Suhrkamp erscheint im Oktober ein Band mit Gedichten von Elke Erb, versehen mit einem Nachwort von Stefan Popp und Monika Rink. 69 Mal wurde übrigens der Büchner-Preis bislang vergeben. Elke Erb ist die 11. Autorin, der die Ehrung zuteil wird. Da ist noch viel Luft nach oben. So, und nun tauchen wir ab in das Genre der Climate Fiction. Der 1985 geborene junge Brite Ben Smith forscht an der Universität Plymouth zum Thema Literatur und Klimaveränderung. Nach einem Lyrikband nun sein erster Roman und wen verwundert's? Im Fokus das Anthropozän, das Zeitalter, in dem der Mensch die Erde verändert. Dahinter das offene Meer, so ist die düstere Vision betitelt. Anja Kampmann stellt das Buch vor.
Da ist der Geruch von Salz und der ist überall. Ein Junge und ein alter Mann sind auf einer Plattform mitten im Meer, unbestimmt wie lange schon, unbestimmt auch, was rundherum ist. Ein maroder Windpark irgendwo in der Nordsee oder dem Meer, das früher einmal Nordsee hieß. Es sind 6000 Windräder, von denen 850 kaputt sind oder nicht mehr die volle Leistung bringen. Viel zu reparieren also, für den Jungen und den alten Mann die einzigen Figuren dort draußen.
Der Junge roch das Salz des Schnürsenkels, es klebte ihm auf der Haut. Salz hatte einen ganz eigenen Geruch. Durchdringend, metallisch, dabei manchmal fast pflanzlich. Als wäre es ein Lebewesen und kein erodiertes und im Meer gelöstes Mineral. Der alte Mann schwor, es rieche nicht, doch für den Jungen war es überall scharf und brackig.
Der erste Roman des jungen Briten Ben Smith ist angelegt wie ein Kammerspiel, in dem neben dem Jungen und dem alten Mann nur ein Schiffsführer auftritt. Hinzu kommt die schemenhafte Erinnerung an den Vater des Jungen. Der Raum, in dem all dies sich zuträgt, wird dafür umso wichtiger. Die Schlafplätze, die Kabinen, das Essen aus Dosen, gelatinierte Kohlenhydrate in Form von Dingen, wie sie einmal gewachsen waren. Da ist der Klang des Lüftungssystems, der stinkende Schnaps, den der alte Mann aus einer Art Kühlflüssigkeit braut. Über diese Details erfährt der Leser viel, genauso wie über die Reparaturarbeiten, bei denen Teile ausgebaut werden, die später auf dem Versorgungsschiff teuer gegen Extras eingetauscht werden. Jem, so der Name des Jungen, besitzt seine Firmenkleidung und eine Digitaluhr. Er ist auf die Plattform gekommen, um den Vertrag seines Vaters zu übernehmen. Die Erinnerungen an den Vater und an das Leben vor der Plattform sind jedoch vollkommen verblasst.
Manchmal versuchte er, an sein Leben vor dem Park zurückzudenken, an seine Überfahrt hierher, die letzten Momente an Land. Aber seine Erinnerungen waren schemenhaft und unbestimmt, wie wenn die Windräder bei stürmischem Wetter so viel Gischt aufwirbelten, dass alle Kanten und Konturen verschwanden.
Der Junge und der alte Mann unternehmen endlose Reparaturfahrten durch den Windpark. Routen, die das Instandhaltungssystem des Parks vorgibt und die doch kaum mehr sind als das Geschwafel von jemandem, der langsam den Verstand verlor. Der Vater hat seinen Vertrag devaluiert oder mit anderen Worten aufgegeben. Später heißt es, das hätte mit der Endlosigkeit zu tun, mit der Tatsache, dass es keinen Weg hinaus gab. Endlos fühlt es sich bald auch für den Leser an, das Aneinander der Tage dort draußen. Aber wann, in welcher Zeit spielt all das? Der Junge weiß nicht, was Kartoffeln sind. Und der alte Mann verbringt Tage und Nächte damit, Gezeitenkarten und Wetterberichte zu studieren.
Er erzählte von Häusern und Siedlungen, einem Ort, der vor Tausenden von Jahren überflutet worden war. Trockenes Land aus der Zeit vor dem Bau des Windparks.
Was ist dort geschehen? Und wann? Einzelne erzählerische Passagen beschreiben zwar immer wieder, wie Wasser das Land überspült hat, wie es sich ausdehnte, aber das sind eher geologische Bewegungen, abstrakt, fern. Und obwohl der Schiffsführer Karten vom Landesinneren, den Gasfeldern, den alten Städten besorgen könnte, erfährt der Leser nichts darüber, was es damit auf sich hat. Die Suche des Jungen nach seinem Vater treibt die Geschichte langsam voran. Schließlich findet er das Boot, mit dem sein Vater offensichtlich versucht hat, den Windpark zu verlassen, zugleich die letzte Spur von ihm. Während der Junge das Boot heimlich auf Vordermann bringt, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und dem alten Mann. Sie folgen einander auf dem Kontrollbildschirm, fahren getrennt umher und der Junge versteckt sein Boot. Sie lassen sich nicht mehr aus dem Blick. Während eines langen Sturms sind sie zusammen eingeschlossen, spielen Billard, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber auch nach diesen Wochen gibt es keinen guten Dialog. Alle Gespräche brechen ab, enden abrupt. Und ein Streit löst sich schließlich in einem weiteren Sturm auf, der beide Figuren trennt. Dass es außer der Regenwart in der Geschichte nichts gibt, nur das Fischen nach Plastikteilen, Sturm oder Nichtsturm, den allmählichen Verfall des Windparks, all das mag stilistisch gewollt sein. Was Ben Smith jedoch nicht gelingt, ist, weitere Facetten der Figuren und der Handlungen auszubreiten. Sie bleiben auch auf der langen Strecke fern, abstrakt. Auch die sachliche, eher knapp gehaltene Sprache schafft keine weitere Ebene. Das liegt nicht an der Übersetzung, die den direkten, unemotionalen Ton gut einfängt. Zu vieles bleibt offen. Wer waren die Beamten, die dem Jungen mitteilten, er solle die Stelle antreten? Wo hat er lesen gelernt? Wo war er zuvor? Welchen Ort läuft das Versorgungsboot an? Mit wem handelt der Schiffsführer die Ersatzteile des Windparks? Auch die wiederholte Behauptung, der Junge habe jedes Zeitgefühl verloren, scheint schwach, fast wie eine erzählerische Ausrede. Tage vergingen, Wochen, vielleicht Monate. So hat man beim Lesen das Gefühl, dass sich der Roman die große Chance vergibt, aus einer geschlossenen Situation eine große Geschichte zu weben, und zwar gerade durch die Konstruktion, die ihn unbeirrbar in der Gegenwart festhält. Der klimatische Kollaps wurde selten so beharrlich beschrieben. Dennoch bleibt der Junge, von dem es einmal heißt, er habe kein Bild von sich, auch für den Leser blass. All die Details des Windparks, all die Versuche des Jungen, das Boot wieder flott zu machen, neben dem dystopischen Moment ist es wohl am ehesten eine Geschichte darüber, wie schwer es ist, die Einsamkeit auszuhalten.
Anja Kampmann, der Roman Dahinter das offene Meer von Ben Smith, ist in der Übersetzung aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence im Liebeskind Verlag erschienen. 256 Seiten, 20 Euro. Soweit der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Da wird unter anderem der Frage nachgegangen, ob Bluttests zu Krebs sinnvoll sind. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.